Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Hallo! Hallo, Sammy!
Hallo, Timo. Wow, das war ziemlich lustig, was du gerade gemacht hast.
Ich weiß, ich bin ein bisschen albern. Weil,
das war sehr albern.
Weil, für diejenigen, die es nicht mitbekommen oder die es nicht wissen, Sammy hat's verkackt. Sammy hat richtig reingeschissen. Und zwar hat Sammy, als wir
das kann gar keiner wissen.
Doch, ich sag's einfach.
Das wissen nur wir beide.
Ich sag's einfach, weil Sammy hat einfach richtig kacke seine Tonspur richtig verhauen und die ist richtig mies und jetzt müssen wir es nochmal aufnehmen und ich habe mich richtig in Wutbürger-Manier habe ich mich in Rage geredet und Sammy hat mich nicht früh genug rausgeholt und jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen und ich versuche nicht mehr so wutbürgermäßig rüberzukommen.
Ja, du hast ja schon alles rausgelassen, dann geht's dir bestimmt jetzt besser.
Ja, klar.
Ich hatte mal, als wir sportpsychologische Betreuung hatten, da sollte ich auch mal in ein Rugbykissen schreien. Das war mir etwas unangenehm.
Was ist denn ein Rugbykissen? Ein Kissen, wo Rugby draufsteht?
Tackle-Rolle hier, so ein rundes, langes Ding.
Eine Tackle-Rolle, ein rundes, langes Ding ist für dich ein Kissen?
Ja, da ist der Stoff drin. Ja, auf jeden Fall wollte ich da reinschreien, damit es mir besser geht, aber mir ging es danach nicht besser. Aber ich hoffe, dass es dir nach deinem Wutausbruch schon besser geht.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ja, aber wir haben
Du hörst dich schon viel, viel besser an. Das ist sehr erfreulich, freut mich.
Ich bin trotzdem immer noch nicht Wutlaune, aber ich bin auch ein bisschen verzweifelt über deine technischen Fähigkeiten, die du hier an den Tag legst beim Podcast aufnehmen. Also ich muss auch mal für die allen anderen, die das auch jetzt nicht interessiert, aber muss ich trotzdem loswerden. Wir haben ja jetzt schon wie viele Folgen, Sammy? Sechs?
Siebte Folge? Das ist Folge? Die Nummer 6.
Ist egal, auf jeden Fall haben wir schon ein paar Folgen gemacht. Und ich bin immer erstaunt, dass seitdem wir angefangen haben, du immer neue Entdeckungen machst, wie man eigentlich deine Tonaufnahme aufnehmen kann und du immer noch verwirrt bist mit den ganzen Bluetooth-Geräten und Kopfhörern und das ist halt alles immer so ein Durcheinander bei dir und jetzt...
Man wird ja nicht jünger,
ne? Ja, aber wir reden halt immer darüber und wir reden jedes Mal darüber und jedes Mal sagst du, ach ja, ich muss das Bluetooth ausmachen. Warum ist die Spitze die Stirnfunktion? Warum geht die nicht?
Aber man muss sagen, eigentlich macht mir die Arbeit mit so technischen Geräten eigentlich Spaß, aber so den Sinn habe ich schon verstanden dahinter, aber die Technik manchmal noch nicht, das gebe ich zu.
Das ist das Eigenleben der Geräte.
Was ich zum Beispiel über die Corona-Pandemie mir als Personal Skill angeeignet habe, ist das Programm PowerPoint. Weißt du, wie cool das überhaupt ist, mit dem Ding zu arbeiten?
Nein, Sammy. Wie cool ist es denn? Erklär es mir doch.
Das ist der absolute Wahnsinn. Weißt du, früher in der Schule, wenn du eine PowerPoint-Präsentation gemacht hast, dann hast du nur geguckt, dass du da, weiß ich nicht, 10 verschiedene weiße Folien hast, wo 15 Bullet Points draufstehen und das war's. So funktioniert PowerPoint ja gar nicht. Du kannst damit ja alles machen.
Alles, Sammy.
Du kannst damit Videos schneiden, du kannst damit vor allem
einkaufen gehen, Autoversicherung.
Zum Beispiel. Genau, alles. Und auch für die Trainings, um Sachen zu visualisieren, ist das auch ganz, ganz interessant, dieses Tool. Also,
okay, interessant.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich bin technisch noch nicht sehr versiert, aber ich habe Spaß dran.
Das ist die Hauptsache, Sammy. Solange wir Spaß daran haben, ist das immer gut. Ja.
Dabei sein ist alles.
Dabei ist alles. Eigentlich, Sammy, eigentlich hatten wir ja... oder ist was die Woche passiert, was eigentlich nicht so schön war?
Ja, eine sehr traurige Nachricht hat uns am Anfang der Woche erhalten. Und zwar, dass unser langjähriger Teammanager...
Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, unser geliebter
Teammanager. Unser geliebter Teammanager. Hans-Joachim Wallenwein ist von uns gegangen.
Ja, gibt's nicht mehr.
im Alter von 71 Jahren. Und das war doch eine Nachricht, die doch sehr plötzlich kam.
Ja, also irgendwie ist es ja klar, dass es zum Leben dazugehört, dass jemand, der auch schon älter ist, und ich weiß gar nicht, wie viele Jahre
71 ist er, glaube ich, geworden.
Ja, wie viele Jahre er die Nationalmannschaften begleitet hat. Also ich glaube, wir waren einer von vielen Generationen, die er mitbegleitet hat.
Also seit ich denken kann, war er dabei.
Ja.
Sogar bei meinem ersten Länderspiel in Berlin.
Also seitdem ich irgendwie mit dem DRV was zu tun habe, ist Hans irgendwie omnipräsent gewesen. Und es gehört irgendwie dazu, zum Leben, dass man halt, wenn man einem gewissen Alter ist, irgendwann auch nicht mehr lebt. Aber irgendwie ist trotzdem, ja, hat einen so ein bisschen, oder hat mich so ein bisschen erschüttert.
Aus der Bahn geworfen.
Ja, aus der Bahn geworfen nicht, aber das war wirklich so eine Nachricht. So, ist halt ein Weggefährte, den wir in unserem Sportalltag mitgenommen, oder der uns begleitet hat seit Jahren. Und er ist ja theoretisch jetzt der Erste aus unserem Sportkontext, den es nicht mehr gibt.
Hm.
Oder fällt hier jemand anders ein, mit dem wir zu tun hatten, den uns begleitet hat?
Jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht.
Ja, der Einzige, der mir noch einfallen würde, jetzt wäre aber jetzt BRC, halt der vor 2 Jahren. Aber mit dem, also habe ich jetzt nicht so eine, also ich wusste, wer es ist, aber.
Genau, das war ja eher so mein,
ja,
mein Zugangspunkt zum Sport. Aber ja, der Hans, der war ja nicht nur engagiert, was auf dem Platz passiert, sondern auch alles drumherum. Also nicht nur, dass, weiß ich nicht, irgendwelche Formulare mit ausgedrückt werden müssen oder dass hier was organisiert wird und da. Und der hat ja auch vor allem aus den Eingewächsen aus Deutschland auch immer geguckt, dass es denen gut geht und hat da das was in seiner Macht stand, versucht zu durchzubringen, wenn ich jetzt an universitäre Ausbildung denke oder an Ausbildung. Also er war immer ein Ansprechpartner für all solche wichtigen Themen und war auch immer also ein unglaublich hilfsbereiter Mensch.
Ja.
Das war schon...
Ja, der war halt ein Macher auch, ne? Er war ein Macher, der hat immer angepackt, der hat nicht hinterm Berg gehalten, wenn es mal schlecht lief, war aber immer auch für jeden Spaß zu haben.
Für jeden Spaß.
Für jeden Spaß.
Ich glaube, die Spieler, die mit uns zusammengespielt haben, die wissen ganz genau, was wir meinen.
Hans.
Oh ja.
Nee. Ja, aber ich finde es halt auch, also man kann über Hans sagen, was man will, aber also ich glaube, dass jeder, der mit ihm zu tun hatte, immer ein positives Bild von ihm haben wird und dass er immer positiv in Erinnerung bleibt und als Macher und als Sportsmann durch und durch, als Rugbyspieler durch und durch und es ist vollkommen egal, welche Aufgabe oder welches Hindernis es da gab, der hat alles aus dem Weg geräumt und es war vollkommen egal, wo man hergekommen ist, ob man aus Hanschusheim kam und ein Vereinskamerad von ihm war oder ob man aus Wiedenbrück kam oder Berlin, es war vollkommen egal. Er hat alles möglich gemacht und hat geguckt, dass es uns an nichts fehlt. Und ist losgegangen, ist losgezogen und ich weiß gar nicht, wie viele Sponsoren er immer angehauen hat, die für ihn Maßnahmen bezahlt haben oder Outfits gesponsert haben, dass wir vernünftig aussehen, Bälle organisiert. Ich weiß gar nicht, es ist so viel, was Hans gemacht hat und ich bin sehr dankbar dafür, dass er ein Teil von unserem oder von meinem Rugby Weg mitgegangen ist und ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte und schade, dass er nicht mehr da ist.
Ja, das ist sehr schade. Da gebe ich dir absolut recht.
Wie holen wir uns jetzt wieder aus diesem schlechten, negativen Thema raus, Sammy?
Ich habe gesehen, dass die 7er Nationalmannschaften der Damen und Herren demnächst wieder Rugby spielen, das ist doch was Positives.
Haben die nicht immer schon Rugby gespielt?
Ja, aber so richtig wieder mit gegen andere Mannschaften.
Okay.
Soweit ich weiß. Also ich glaube auch schon so ein bisschen, ich meine jetzt etwas erhöhter Frequenz. Ich glaube, zwischendrin gab es immer mal wieder Spiele, aber das ist ja auch alles so ein bisschen organisatorisch, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Und ich glaube, jetzt steht wieder was an. Bei den Damen sogar Europameisterschaftsvorbereitung,
okay,
wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja, also es gibt ja von der Also von den Regelungen war es ja so tatsächlich, dass Athleten, die eine bestimmte Kaderzugehörigkeit besitzen, auch weiter trainieren dürfen ohne Einschränkungen. Also die Breitensportverordnung, die es ja bis vor kurzem halt auch ein Flickenteppich war von den Ländern her. Jeder hat ja irgendwie gefühlt sein eigenes Sportkonzept gehabt und dann durfte der aus Heidelberg trainieren, der Verein, und der aus Hessen nicht und die Nordrhein-Westfalen nur mit 5 Leuten oder mit 10 Leuten. Also alles ja ein bisschen durcheinander. Und das jetzt irgendwie vereinheitlicht, glaube ich, durch diese neue Corona-Verordnung.
Notbremse.
Naja, aber als Kaderathlet, was hat eigentlich, hast du keine Einschränkungen gehabt, außer dass du halt eben möglichst respektvoll und mit einem Hygienekonzept und gutem Risikomanagement halt weiter trainieren konntest. Ja, und ich glaube, das ist jetzt, das durften sie vorher schon, die 7er-Spieler. Und ich weiß nicht, wie es jetzt weiter geplant ist. Aber im 15er-Bereich müsste doch eigentlich auch so gewesen sein.
Da nagel mich nicht fest, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass einige Athleten in Heidelberg trainiert haben,
durften, aber
ich weiß jetzt nicht genau.
Ja, und dann ist ja das nächste wieder mit Bundesliga und irgendwie, da steht ja auch dann höchste Spielklasse. Sind wir mit einer 15er Liga, einer ersten Bundesliga, die höchste Spielklasse? Zählen wir unter den Spitzensport? Zählen wir nicht drunter? Gibt es überhaupt eine 7er Liga? Hätte die eigentlich weiter trainieren dürfen? Also im Herrenbereich weiß ich gar nicht, ob es eine 7er Liga gibt.
Also in Hessen hätte eine 7er Liga, hätte man schon spielen dürfen, wenn es eine offizielle Liga gegeben hätte. Aber auch das war ist alles nicht so ganz...
Ja, und die Frage ist ja, halt, was für ein Signal zeigt das? Also überleg mal irgendwie, also man kann ja immer über Regelung und Beugung oder beziehungsweise Auslegungssache von bestimmten Regeln ja immer diskutieren. Das ist ja auch vollkommen fair, aber das ist ja immer so dieses, was hat das für einen Eindruck? Also was gar nicht mal, was ist das für eine Botschaft, sondern also was ist jetzt inhaltlich damit irgendwie gesagt, aber auch was ist halt, was schwingt da immer so im Unterton mit? Und wenn man jetzt in der Pandemie sich befindet und Leute halt weil Inzidenzen hoch sind, nicht ihren Job machen dürfen und die Kinder nicht in die Schule gehen dürfen und was weiß ich alles, was man mit reinspielt, und du fängst an Rugby zu spielen auf dem Breitensportfeld und alle gucken dir zu und wundern sich, dass du dich da raufst. Ich weiß nicht, ob das das richtige Signal ist, auch in so einer Zeit.
Ja, ja, ist natürlich schwierig. Selbst wenn du die Möglichkeit hast, ich meine, wir dürfen das zum Beispiel als Landestrainer, ja, aber wie du sagst, es ist halt, wir dürfen das machen, das ist auch absolut ehrenswert, dass wir in der Lage sind, mit unseren Landeskaderathleten zu trainieren. Aber es ist halt, man hat trotzdem das Gefühl, dass das eine falsche Nachricht verbreitet, wenn alle anderen das nicht machen dürfen, ja, und wir schon. Aber ja, das ist, es ist ja hoffentlich alles bald vom Tisch und es sind ja auch einige Sachen in der Mache. Es wird ja einige Sachen geplant, über die wir wahrscheinlich noch gar nicht reden dürfen. Oder ich weiß es nicht. Aber wer weiß, was sich da jetzt entwickelt. Ich denke mal, da sind jetzt einige Köpfe am Werk, die sich da eine Lösung suchen. Und vielleicht wird ja auch demnächst irgendwie was berichtet, was natürlich wünschenswert wäre. Denn wenn es einen Zielwettkampf gibt, dann sind wir, glaube ich, alle wieder noch mehr
motiviert.
Motiviert, ja. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen schwierig.
Ja, es wird ja jetzt auch geimpft, glaube ich, ja, auch im großen Stil. Ich glaube, 25% haben, glaube ich, ihre Erstimpfung schon.
Wir sind doch Prio Gruppe 3, wir dürften doch eigentlich auch.
Wir?
Ich glaube schon, wenn wir mit Kindern arbeiten.
Ach so.
Und oft mit Menschen unterwegs sind.
Ja, aber ich stelle mich nicht als erstes hin. Also ich verstehe es, wenn man es macht, und ich finde aber, dass erstens bin ich ein gesunder, junger Mann im besten Alter mit einem funktionierenden Immunsystem. Also deshalb glaube ich, dass eine Corona-Grippe mir jetzt nicht, also wahrscheinlich, natürlich kann es immer andersrum, aber mit einer Wahrscheinlichkeit zu schwer zu erkranken, ist bei mir sehr, sehr gering. Und ich glaube, dass es bei weitem andere Personen gibt, die viel mehr diesen Schutz bräuchten als ich. Also wäre es mir wichtig, dass andere, die nicht so gut konstituiert sind, wie ich das bin,
dass sie die eher kriegen,
ja, eher impft werden. Und dann ist es, glaube ich, wenn 50% geimpft sind oder so, oder ja, irgendwie so die Richtung. Dann ist ja die Frage, ist es dann überhaupt noch, also bin ich dann eine Gefahr? Das ist ja eigentlich die große Frage, bin ich eine Gefahr für die Gesellschaft oder eben nicht? Und es gibt jetzt, glaube ich, auch die drei großen Gs oder sowas, irgendwie getestet, geimpft, genesen. Das sind, glaube ich, die drei, ja, ich glaube, das sind die drei Schlagwörter, wenn dann auch wieder Einschränkungen aufgehoben sind. Also wenn du erkrankt warst und genesen bist, zählst du ja, glaube ich, genauso wie jemand, der geimpft wurde. Und jemand, der negativ getestet wird, also von der Auslegung. Also diese drei Gs irgendwie so. Weil eine Impfung ist ja nichts anderes. Eine Impfung ist ja nichts anderes, dass du eine Erkrankung, ja, also eine Mini-Erkrankung in dir hast, du halt dein Immunsystem auf diese Krankheit ja vorbereitest, oder beziehungsweise, dass es halt so eine Light-Version davon ist, dein Körper kann damit schneller und besser umgehen und dann, wenn du halt theoretisch Viren oder Bakterien, ich glaube Viren, ich weiß nicht, ob es bei Bakterien genauso ist, aber dass halt dann dein Körper halt die Zellen schon erkennt, dementsprechend Antikörper gebildet hat und halt die Infektion ja nicht so groß ausbricht. So, das ist ja eine Impfung. So, und ob ich jetzt erkrankt bin und mein Körper das jetzt ja schon überstanden hat, die Infektion, ist es ja der gleiche Mechanismus wie bei einer Impfung. Deshalb.
Sehr gut.
Sehr gut.
Sehr gut, dann würde ich sagen, haben wir das Corona-Thema für heute schon mal durch. Ja?
Also, das kommt noch mehr. Ich hau da immer mal so einen Wutbürger mal zwischendurch raus. Fühle ich mich jetzt nach.
Ja, ich würde sagen, dafür brauche ich erstmal einen neuen Kaffee.
Ja?
Und dann können wir gleich weitermachen. Und ich habe auch schon ein nächstes Thema, was doch sehr interessant ist.
Mann! Gib mir Kaffee!
Sehr gut. Dann bis gleich.
Bis gleich, Sammy.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Sammy!
Timo.
Es geht, Alter.
Wir haben ja gerade... Ja,
was neues Thema?
Wir haben ja gerade darüber geredet, dass vor allem im 7er-Bereich, dass man da eine Menge trainieren durfte, im 15er ja nicht. Wie siehst du denn das? Ich meine, wenn wir jetzt doch irgendwann wieder spielen können, hast du vor irgendwas Befürchtungen? Oder was würdest du einem Trainer jetzt sagen?
Meine Angst.
Wenn du jetzt einem Trainer quasi einen Tipp geben wollen würdest, wie er die Sache jetzt hier angehen soll, ich meine...
Wieder ins Training einsteigen soll, oder?
Ja, ich meine, stell dir vor, wir haben jetzt ein Jahr lang nicht trainiert und du sollst jetzt in der nächsten Woche auf dem Platz stehen und jemanden tackeln.
Das ist ja schwierig. Ja. Nee, ich würde Vollkontakt sofort machen, am besten auch Gedränge, parallel zusätzlich mit super schweren Gewichten arbeiten, auch gerade im Jugendbereich, also wirklich Maximalkrafttraining angehen, dass die wirklich auch mal ausbelastet werden, sich jetzt wieder an die neue Belastung dran gewöhnen. So, solche Tipps würde ich geben. Also auch in dem Fall viel hilft viel und da muss man auch ab und zu einfach mal so die ein bisschen wieder abhärten. Ja, das gehört ja auch irgendwie auch dazu, dass man so ein bisschen abhärtet. Wolltest du das von mir hören, Sammy?
Absolut. Ja, ich glaube, da müssen wir da wahrscheinlich noch...
Ironie aus.
In Ironie aus. Wir müssen wahrscheinlich in den nächsten Folgen nochmal gut erwähnen, dass das hier...
Ja, doch. Ja, das kommt halt davon, wenn man eine Aufnahme versaut. Dann wird man einfach gaga. So. Und dann hat man noch Bluetooth-Probleme. Dann man jetzt so albern. Nein, Sammy. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie würde ich jetzt einem Jungtrainer, der mich jetzt fragt, Timo, wie würdest du jetzt Training gestalten? Wäre genau das, was du gesagt hast, versuchen, das Bewegungsdefizit des letzten Jahres aufzuholen, indem man Bewegung und Spielformen benutzt, die nicht maximal sind, die nicht hochintensiv sind, sondern einfach den Organismus an sich wieder in Bewegung setzen. Weil, wenn wir jetzt auch im Jugendbereich ja uns überlegen, hättest du einen 14-Jährigen, der jetzt irgendwie in die U16 käme, und der befindet sich ja mitten im besten Wachstumsalter und der hat ja noch ein Längenwachstum in den Gliedmaßen oder im Rumpf und seine Nervenbahnen und Muskeln verändern sich ja. Das heißt, der ist ja sowieso schon mal mit seinem eigenen Körper noch beschäftigt. Dann hat er sich ein Jahr lang nicht ausreichend bewegt und jetzt willst du mit dem Vollkontakt-Rugby spielen? Na, schlechte Idee, weil der wahrscheinlich den Ball nicht richtig fangen wird, der wird seinen Körper nicht richtig kennen. Der wird nicht wissen mehr, wie man, also der wird wissen, was eine Rolle vorwärts ist, aber der weiß garantiert nicht mehr, wie sich's anfühlt. Also sind das genau die Inhalte, niedrige Intensität, dafür regelmäßig oder möglichst regelmäßig jeden Tag am besten trainieren und dann Inhalte führen, die koordinativ schulen, die Bewegung, Motorik schulen.
Ja, ich denke mal, das ist auch vor allem, weil es eine Situation ist, die für uns alle ja doch, ja, kennen wir halt nicht, dass du ein Jahr lang nicht wirklich deinen Sport ausübst und dann plötzlich geht's dann wieder los.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die Angst auch, also naja, berechtigte Vermutung da ist, wenn man das nicht mit den sensitiven Fingern anfasst, dass man dann doch in eine Verletzungsfalle tritt, in eine Grube voller Verletzten.
Ach, wie du mit deiner bildlichen Sprache immer.
Ja, hey. wenn wir es nicht schaffen, über diese Grube zu springen und dann alle da reinfallen,
das dann ist irgendwann auch voll. Dann ist die Grube irgendwann auch voll, Sammy. Und dann laufen wir einfach drüber.
Wir haben leider nicht genügend Spieler in Deutschland und Spielerinnen, um diese Gruppe voll zu kriegen. Ansonsten wäre es wahrscheinlich kein Problem. Das ist ja genau das Problem, was wir haben ja nicht die größte Spielerdecke.
Das ist, ja, aber das, ich finde, das ist eine richtig billige Ausrede. Weil, jetzt überleg doch mal, es gibt Nationen, die bei weitem, ich weiß nicht, ob die weniger haben, aber ungefähr auch unsere Spielerzahlen auch haben. Also die gar nicht, also da gibt es Länder, die haben nicht mal genug Einwohner, wie es zum Beispiel, oder nicht mal so viele Einwohner, wie das Land NRW hätte. Also NRW hat ja 17 Millionen Einwohner und, nee, Quatsch, was erzähl ich denn? Doch 17, oder? War 16?
Timo?
Auf jeden Fall sind einige, so, und es gibt Nationen, die teilweise mit Kokosnüssen sogar Rugby spielen, die nicht mal so viele Einwohner haben, wie NRW das hat, und die kriegen es ja auch hin. So, ja, und dann gut, immer diese Ausrede, die so, ja, wir haben nicht genug Spieler. Nee, du trainierst einfach nur Scheiße.
Das muss man schon in Relation sehen, weil du hast ja natürlich auch, wenn du jetzt von so diesen Inselstaaten sprichst, die haben ja natürlich auch dann nur einen Sport, also einen Hauptsportart, und das ist Rugby. Ich
meine, ja, stimmt. Ja, noch, ja, weiß ich nicht.
Wir kommen ja wir sind ja, weiß ich nicht, 5., 6., 7., 8., 9., 10. Ja, aber
wenn es danach geht, müssten wir jedes Jahr Fußballweltmeister werden. Weil wir 80 Millionen Einwohner haben und Fußball ist Sportart Nummer 1, deshalb müssten wir im Fußball jede 4 Jahre Weltmeister und alle 2 Jahre im Wechsel Europameister werden. Mehr werden wir ja auch nicht.
Andere sind Nationen, ja, relativ erfolgreich.
Natürlich. Ja, aber was jetzt, also ist das jetzt, was ist das für eine Aussage jetzt, Sammy? Mann!
Um aufs Thema zurückzukommen, also es ist natürlich jetzt super wichtig, dass man jetzt die wenigen Spieler, die wir haben, nicht alle jetzt ins Hospital schicken, weil wir sie als Trainer oder weil wir selber als Spieler zu übermotiviert sind und unseren Körper kaputt machen.
Ich würde auch,
dass wir da Bescheid wissen, dass es jetzt eine ganz sensible Phase ist, dass wir jetzt nicht von 0 auf 100 anfangen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass die Schwierigkeit wird nicht sein, Inhalte zu finden, was man macht, sondern schwierig wird sein, die Motivation und genau dieses Gefühl, also wenn du jetzt aus der Pandemie rauskommst, hast dich ein Jahr lang nicht bewegt, dann bist du ja so richtig euphorisch und willst dich unbedingt bewegen und unbedingt machen. Und diese Euphorie, die muss man ja so ein bisschen zügeln, ohne dass man den Spaß dabei verliert. Also das wird das Schwierige sein als Trainer, dass du die Kids oder die Spieler dazu bringst, eben sich nicht so auszubelassen, also dass die Intensität quasi, jetzt muss ich überlegen, konkav und konvex verläuft. Also, was ist jetzt nochmal konkav, was nochmal konvex?
Konkav, konvex?
Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, normalerweise wird es ja so sein, dass man halt schnell anfängt und dann direkt eine Woche später mit Intensität hochgeht. Aber eigentlich müsste es ja über eine Phase von 8 Wochen oder sowas, 6, 8 Wochen, müsstest du ja das umgedreht machen. Also du müsstest ja die Intensität wirklich langsam oder wirklich lange niedrig halten und dann zum Ende hin kannst du es ja, wenn man sich bewegt hat und wenn man sich wieder an die Bewegung gewöhnt hat, dann kannst du die Intensität ja steigern und dann ja auch relativ zügig. Nur, du darfst halt nicht andersrum machen.
Was ja aber auch, was auch sehr schwierig ist, ich meine, man hat ja auch in vielen Bundesländern die Möglichkeit gehabt, in Zweiergruppen zu trainieren oder in Zweierpärchen.
Also ja, immer noch.
Was hast du, ja, aber was hast du denn, was haben wir denn da gemacht? Haben wir viel laufen oder haben wir eher spaßige Sachen gemacht, um die Zeit zu vertreiben? Also das ist auch so, weißt du, das haben ja vielleicht Leute was gemacht und dass du dann vielleicht Spielerinnen oder Spieler hast, die da auf einem anderen Niveau sind, die vielleicht schon ein Stück weiter nach vorne gehen könnten, weil sie halt schon viel mehr gemacht haben.
Ja, aber das wäre jetzt zum Beispiel das perfekte, oder das war eigentlich ja die perfekte Steilvorlage, seine Grundlagenausdauer oder seine Ausdauer an sich zu schulen. Weil wir sind eine Laufsportart, auch wenn wir einen Ball haben. Und ich finde halt die Argumentation, dass man als Rugbyspieler immer extrem krafttrainingslastig trainieren müsste, finde ich halt eigentlich auch falsch. Weil wenn du jetzt überlegst, wenn du 18 Minuten lang spielst, die meisten Verletzungen sind ja nicht aufgrund von Gegnereinwirkungen, sondern ja durch Ermüdungserscheinung. Also ein Muskelfaserriss ist eine Ermüdungserscheinung. Bänderdehnung, Bänderriss ist eine Ermüdungserscheinung, die ja entweder muskulär oder halt vom Nervensystem halt hervorgerufen wird. Also wenn du dein Bein nicht richtig mehr ansteuern kannst, weil du halt geistig ermüdet bist und ja nicht mehr so viel Muskelkontrolle halt über deine Extremitäten hast, da passieren halt die meisten Verletzungen. Also, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, was du meinst,
ja. Ja. Und das, ja. Das ist ja genau der Punkt, den wir am Anfang gemacht haben mit dem Trainingsinhalt, mit dem Spielinhalt, dass wenn wir jetzt die Belastung so, also dein Körper oder dein Kopf weiß gar nicht mehr, wie das Bein funktioniert. Also sehr bildlich und sehr übertrieben jetzt gesprochen.
Ich habe neulich probiert, mal schnell zu laufen, das ging gar nicht.
Ja. Ja, aber weil dein Körper, also dein Kopf ist nicht gewohnt, das Signal von deinem Körper im Kopf zu, also Kopf, Bein, Kopf, so zu verschalten und deuten, dass du da was von hast oder dass es real ist.
Und jetzt hatten wir das in der letzten Folge oder in der gelöschten Folge, wo ich darüber geredet habe, dass ich habe früher gern Fußball gespielt, also so nebenbei, gern mit dem Ball, also auch gern jongliert und.
Ich glaube, Sammy, das war in deiner gelöschten Folge.
Das war in der ausstrahlbaren Folge. Da ging es mir genauso. Also ich war als Jugendlicher, habe ich eigentlich jede Woche Fußball gespielt. Und jetzt, als ich nach Heidelberg ging mit 20, dann hat man, weiß ich, 8 Jahre lang keinen Rugbyball mehr also keinen Fußball mehr vor den Füßen gehabt. Und man ist nicht in der Lage, das, was man im Kopf hat, auf die Beine zu übertragen. Ja. Da fühlt man sich so hilflos und so schlecht, dass das nicht möglich ist, was man da jetzt machen kann. Und ich glaube,
Das ist genau der Mechanismus. Ja. Aber ich war bis letztes Mal Seilchen gesprungen, zum Beispiel.
Tatsächlich vor 3 Wochen.
Ja, okay. Dann, aber egal. Ja, der Punkt, den ich machen wollte, war, jetzt, jeder weiß, wie Seilchenspringen geht. Jeder weiß es. Und jeder weiß, naja, wenn die Seil nach unten kommt, muss ich hochspringen. Ist logisch. Ja, aber wenn du halt, und du hast in meiner Jugend, Sammy, habe ich so viel Seilchen gesprungen, denke ich so, ja, cool, und spring mal jetzt Seilchen. Ja, und plötzlich hauen sich die Seile halt immer gegen die Kniekehlen und Schienbeine.
Ja, ich glaube, ich habe auch noch Abdrücke am Rücken von dem Seilspringen.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. So vom Kopf her, du weißt, wie es geht, du weißt, wie es aussehen muss, du weißt, wie es sich anfühlt. Aber die Sache machen ist halt 3 verschiedene Paar Schuhe. Ist auch eine komische Redewendung. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Kommt eigentlich her?
Das weiß ich nicht.
Vielleicht kann ja einer mal Bezug nehmen. Wenn wir irgendwo
wir haben ja gerade Bezug genommen.
Hörerschaft. Wenn ihr einer unserer Hörerschaft deutsche Sprichwörter kennt und die Herkunft immer erforscht, kann das einmal gerne uns schreiben. Würde mich mal interessieren.
Ich meine, wir haben ja auch gerade Bezug genommen über dieses Thema, was wir gerade gesprochen haben. Ich meine, du als Sportwissenschaftler hast natürlich auch ein gewisses Know-how. Aber vom DRV, wie heißt die Stelle von Colin?
Head of Physical Performance.
Ja. Colin Janner, ja, der ist ja sehr engagiert, dass man da so ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet.
Ja, weil es auch wichtig ist.
Aber ja, natürlich, ist super, super wichtig. Das ist ja also absolut, also deswegen, wenn wir jetzt hier irgendwas erzählen, die auch versuchen sich dann doch auf eine Art und Weise, in irgendeiner Art und Weise doch andersweitig nochmal weiterzubilden, wenn man dann wirklich wieder sich in der Rolle findet, um auch wieder Training anzubieten.
Ja, aber das ist ja genau der, auch wenn ich jetzt wieder den Bogen wieder spanne, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, in meiner ersten zweiter Wutanfall, das ist ja genau das Ding, dass wir einfach nicht gut genug uns vorbereiten. Also wir sind nicht gut genug mit unseren Athleten und wir informieren uns nicht gut genug und die Informationen, die uns dann bereitgestellt werden, die ignorieren wir, weil wir alle selber Bundestrainer sind und Jogi Löw ja als Bundestrainer auch keine Ahnung hat und dann sind wir der Meinung, das ist total easy und total einfach und es ist aber nicht total easy, total einfach, weil man sich halt weiterbilden muss und dann ist es vollkommen egal, wie viele Spieler du hast. Weil du musst ja auch die paar, die du hast, so gut ausbilden, dass sie ja potenziell möglich sind, bestens Rugby zu spielen. Oh, das ist ein ziemlich langer Satz. Ja, aber die Information, die gibt's ja. Aber ich glaube, dass dass viele sich noch nicht mal angeguckt haben auf irgendwelchen Homepages, was unser Head of Physical Performance vom DRV, unserem Dachverband, bestimmt haben sich das 8 Leute angeschaut.
Es gab jetzt noch einen weiteren sehr, sehr interessanten,
sehr, guten,
sehr, sehr interessante Ausarbeitung von
sehr gute
Colin
Ausarbeitung, ja. Ja.
Also ein super, super, super wichtiges Thema. Ich glaube, da brauchen wir auch noch mal ein bisschen Redebedarf.
Nur mal Kaffee
und
holen?
Ja, ich hole mal Kaffee. Klasse. Und dann haben wir das wichtige Thema, was wirklich, also wo wir auch aus eigener Erfahrung
sprechen. Wo du sprichst, aus eigener Erfahrung reden kannst. Ja, richtiger Cliffhanger. So, bis gleich.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Back to action. Sammy! Back to
action. Timo, wir haben ja gerade angefangen. Sehr, sehr wichtiges Thema. Ich meine, wir haben jetzt angefangen darüber zu reden, dass wir ja bald wieder spielen, dass wir schauen, dass wir vielen Verletzungen vorbeugen, dass wir keiner Verletzungswelle entgegentreten in den nächsten Monaten, dass wir aufgrund von Verletzungen kein Rugby mehr spielen können. Das wäre nämlich sehr, sehr, sehr dramatisch. Das sollten wir auf jeden Fall unterbinden. Und
Verletzung jetzt abschaffen, Sammy.
Ja,
Verletzung abschaffen.
Braucht keiner.
Rückbauen. Genau. Verletzungen rückbauen.
Wir hatten ja auch noch gerade Verletzungen, die aufgrund von Müdigkeit, also von fehlender Ausdauer.
Ermüdung.
Geschehen können. Aber wir haben natürlich auch noch die Verletzungen, die durch Kontakt entstehen im Rugby.
Ja.
Das gibt es ja tatsächlich.
Ja.
Und da hat ja jetzt der DRV ein wirklich sehr, sehr informatives Paper, 45 Seiten lang veröffentlicht, zum Thema Kopfsache. Und ich muss sagen, da stimmst du mir bestimmt zu, Timo, aus Athletensicht, als ehemalige Profispieler ist das ein super, super wichtiges Thema, was jetzt besser spät als nie, aber jetzt auf den Tisch kommt und besprochen wird, und um nochmal diese Wichtigkeit dahinter zu verdeutlichen. Also es geht um Gehirnerschütterung, Timo.
Gut.
Ja. Weil das ist, ich weiß nicht, wie war das bei dir? Hattest du in deiner Karriere schon mal eine Erschütterung des Gehirns?
Eine Erschütterung des Gehirns? Sehr wohl hatte ich schon mal eine Erschütterung des Gehirns, Herr Füchsel. Nee, ich habe im Spiel, also ich bin, muss fairerweise sagen, ich bin sehr verschont gewesen in meiner, oder bislang in meiner Karriere mit Gehirnerschütterung oder Kopfverletzung an sich. Klar habe ich einen oder anderen Cut mal gehabt, aber jetzt nichts Wildes. Aber einmal habe ich tatsächlich, war ich in einer schlechten Position und wurde von der ersten Reihe beim Tackling, ich war aktiver Tackler und wurde, weil ich in einer schlechten Position war, von einem Spieler, der mir entgegengelaufen ist, unabsichtlich, aber dann so gar nicht auf den Kopf, sondern auf den Nacken einen Schlag bekommen. Und hatte dann kurzzeitig nur noch grün gesehen.
Grün?
Nee, ich habe grün gesehen.
Das ist schrecklich.
Ja, ich habe, also als ob ich wirklich eine Sonnenbrille auf hätte mit einem Grünfilter drüber. Also es war wirklich, ich habe alles grün gesehen. Und ich weiß es nicht mehr, aber als ich dann wieder aufgestanden bin, müsste ich dann oder habe ich wohl auch in alle Richtungen geguckt, also nur nicht geradeaus. Kam mir natürlich nicht so vor. Und ich habe halt, wir standen auf dem Spielfeld und ich habe halt links und rechts mich umgeguckt, konnte auch da nicht richtig gehen, also hatte auch dann so ein paar Ausfallerscheinungen. Und ich habe alles grün gesehen. Also wirklich ganz stumpf, Bäume grün, Rasen grün, also Baumstämme grün.
Das ist normal, ja.
Ball grün. Ja, aber der stammt doch nicht, Mensch. Trikots grün, Ball grün, Mitspieler grün, alles grün. Aber ja, ich habe gerade auch
hast du dafür doof. Hast du dafür TV Pforzheim gespielt?
Ja, tatsächlich. Es ist witzig, weil die haben grün-weiße Trikots.
Ja, also wir lachen da jetzt zwar so ein bisschen drüber, aber es ist natürlich trotzdem...
Ja, das war ganz wild. War ganz wild, weil das ist eine Situation, kennst du, also du bist hilflos, du bist komplett hilflos. Du wachst halt irgendwie auf, kommst irgendwie wieder zu dir, weißt überhaupt nicht, was passiert ist. Alle gucken dich irgendwie an, du denkst dir so, was wollt ihr eigentlich von mir? Und dann gibt es ja diese Head-Assessment-Tests ja auch noch. Hast du das schon mal gemacht, Sammy?
Ich habe nur den Pre-Test gemacht. Also ich musste ihn noch nie im Spiel durchführen. Okay,
dann lass mich das einmal kurz ausführen, Sammy. Du kannst mich ja korrigieren, ob ich da was auslasse. Aber der Head-Assessment-Test sieht ja wie folgt aus, dass man, also eigentlich in der perfekten Welt werden Spieler getestet mit einem Fragenkatalog, wo verschiedene Aufgaben und Wortreihen sind und Bewegungen, die man vollführen muss, um, wenn dann genau dieser Punkt gekommen ist, dass man, wie ich, dann auf die Mütze gekriegt hat und es unklar ist, ob halt das Gehirn einen Schaden nehmen könnte oder ob man halt überhaupt noch alle Tasten im Schrank ist, wollte ich gerade schon fast sagen. Wird geguckt, also eine Baseline-Wert kriegt man da raus und den vergleicht man dann, wenn man dann halt, wie gesagt, einen auf die Mütze gekriegt hat, zu dem, was man dann bei diesem Head-Assessment rausbekommt für einen Wert. Und je nachdem, wie dieser Wert sich variiert, kann man halt feststellen, ob oder nachweisen, dass halt eben man nicht mehr zurechnungsfähig ist oder halt eben, wenn der Wert gut ist, dass man halt sagt, dass es keine Generschütterung oder keine wahrscheinliche Generschütterung ist, sondern dass man einfach nur einen abgekriegt hat und nach ein bisschen Schütteln kann man weiterspielen. Ich habe damals keinen Pre-Test gemacht, sondern ich hatte nur diesen normalen Test oder diesen Assessment-Test, um zu gucken, ob ich noch alle bei mir habe. Und tatsächlich
Apfel, Banane, Teppich, ich weiß
ja,
nicht sogar noch.
Ich weiß gar nicht, ich habe ihn, glaube ich, sogar auf Englisch machen müssen. Ich glaube, ich habe ihn sogar auf Englisch gemacht. Aber genau wie du sagst, relativ einfache Wortpaare, die man hintereinander aufsagen muss. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es nicht hingekriegt, Wortpaare beziehungsweise die Reihenfolge so hinzukriegen. Dass, also die wurde mir, jetzt wie du gerade, Affe, was hast du gesagt? Apfel, Banane,
Teppich.
Ich wusste... nicht nach dem zweiten Wort, was das erste Wort war. Und das war ein Gefühl, Sammy, das war ganz, ganz schlimm. Weil ich habe mich noch nie in meinem Leben so dumm und hilflos gefühlt. Und dann werden ja so Fragen gestellt wie, welcher Tag ist heute, wo bist du, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Einfach um zu gucken, wie ist dein Kurzzeitgedächtnis, ob das gelitten hat. Und ich konnte diese Fragen nicht beantworten. Ich habe es mir hergeleitet. Ich weiß nicht, ob ich es auch erzählt hatte schon mal, aber ich habe es mir hergeleitet, weil ich wusste, der Raum, in dem ich mich befinde, ist auf dem Sportplatz. Also ich wusste, das war unser Physioraum. Ja, ja. Also wusste ich, naja, dann bin ich halt auf dem Sportplatz. Welcher Tag ist heute? Naja, ich hatte halt mein Trikot noch an, also wusste ich, dass halt Wochenende ist, weil wir spielen. Also habe ich gesagt, naja, Samstag. Aber ich wusste es nicht mehr, weil ich weiß, dass heute Samstag ist, sondern ich habe es geschlossen. Also ganz verrückt, ganz wild. Und das war meine Gehirnerschütterungserfahrung.
Verrückt. Ich hatte... Also man muss natürlich das auch alles in Relation setzen. Du spielst jetzt auch schon seitdem du 8 bist. Oder ich
22 Jahre. 7,
22 du? Uiuiui. Ich habe, ich glaube, mein 20. Jubiläum dieses Jahr.
Das ist krass.
99? Nee, Quatsch, viel länger. Auch 22.
Ich weiß nicht,
schon sehr, sehr, sehr lange. Und natürlich auch auf einem Niveau, was doch relativ hoch war. Und dann in Anführungszeichen hatte ich nur 2 Gehirnerschütterungen. Natürlich jede Gehirnerschütterung zu viel. Aber sehr interessant zu hören, wie das bei dir war. Ich meine, das hat man auch in der Ausarbeitung von Colin gelesen, dass sich diese Gehirnerschütterung auch unterschiedlich auf die Sportlerinnen und Sportler auswirken kann. Also es gibt Erscheinungen, die man sofort sieht, die ersichtlich sind. Also da sieht man, der guckt in verschiedene Richtungen, der ist total desorientiert. Ich hatte nämlich eine gönnische Drohung, man hat es mir nicht angemerkt, dass ich eine hatte. Also ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen, da hat meine Augenbraue geblutet, da hatte ich einen kleinen Cut. Und anstatt zu einem Head Assessment zu gehen, bin ich zum Nähen gegangen. Und das ist dann einfach so untergegangen, weil es auch noch keine Videobeweise gab oder sowas. Und sie so, ja, der blutet, einfach mal schnell nähen und dann kommen wir wieder auf dem Spielfeld drauf. Dann habe ich das Spiel auch durchgespielt. Und meine Symptome, die sind auch tatsächlich erst nach dem Spiel so richtig Einsatz gefunden.
Wenn das Adrenalin nicht mehr da ist?
Ja, wahrscheinlich. Also ich konnte mich, ich war unglaublich, also müde ist man nach dem Spiel natürlich immer noch, aber ich war für die nächsten 4 Wochen, also ich bin allgemein ein sehr müder Typ, aber ich hatte keine Kraft, ich war so erschöpft, also egal was ich gemacht habe, ich hatte sofort Kopfschmerzen, also wirklich für 3-4 Wochen, sobald ich irgendwas Schwerwiegendes gemacht habe, ein bisschen mich körperlich mehr belastet habe oder, weiß ich nicht, ein Sudoku-Spiel zu viel gemacht habe, da hat der Kopf gedröhnt und da habe ich mich auch sehr hilflos gefühlt, weil ich eigentlich nichts gemacht habe. Ich wollte ganz normal leben und dann ging das nicht. Aber das war zum Glück zu einem Zeitpunkt, als das Thema schon ein bisschen größer war. Also das kam ja eigentlich durch American Football, es ist ja eigentlich erst so richtig groß geworden, weil es irgendwelche Spieler gab, die angefangen haben, irgendwelche Straftaten zu begehen und man die obduziert hat und man herausgefunden hat, dass die alle irgendwas im Gehirn falsch haben. Dann
CTE oder glaube ich hieß das? Irgendwie
so, da gab es auch einen Film mit Will Smith oder so, ne?
Ja, wo er den nigerianischen Arzt spielt, glaube ich. CTE.
Ja.
Cerebral.
Naja, auf jeden Fall war das dann, es ist natürlich dadurch, dass da Athleten geklagt haben, dass sie für ihre Gesundheit halt so kaputt gegangen ist. Es ist halt natürlich.
Ja, man muss auch dazu sagen, beim American Football ist ja auch nochmal was anderes als beim Rugby. Also, so wie die damals, also die sind ja Panzer, haben die sich ja angezogen und die haben ja teilweise so eine Nackenversteifung sogar reingekriegt. In die Schutzpolster an den Schultern, damit die halt mit Kopf voran in Leute reinspringen können. Also das ist richtig Harakiri gewesen, was damals abgegangen ist. Die haben die Polster ja geändert. Ich glaube, die Helme. Aber allein, dass du mit einem Helm spielst. Also du hast wie ein Rugby-Spiel mit einem Fahrradhelm oder so. Stell es doch mal vor. Also, ja, aber unmöglich eigentlich. Unmöglich. Und dann, wenn du halt einfach weißt, ich kann mit Kopf voran in irgendwen reinspringen, ohne dass mir was passiert, ja klar, mache ich es dann. Und dann ist ja kein Wunder, dass das dabei rauskommt. Trotzdem umso löblicher, dass das ja auch von der Rugby-Community ja auch aufgenommen wurde. Und ich glaube, das ist der Punkt, als es bei World Rugby auch ganz extrem darum ging, die Player Welfare und wenn man sich auch Aufnahmen von früher mal anguckt, die da aufeinander da eingetreten haben auf dem Boden und was da alles passiert ist und wie Gedränge gespielt wurden und was als Tackling noch legal war, wo ich mir heute denke, wenn das heute jemand machen würde, der wäre gesperrt auf Lebenszeit.
Der wäre gesperrt auf Lebenszeit, aber wir können auch von Glück reden, dass die Spieler damals noch nicht so groß waren wie heute.
Stimmt auch.
Stell dir das mal vor.
Naja, also auch wo sich das Spiel entwickelt hat. Ne? Also ich glaube 96 ist es professionell geworden sind und jetzt bist du halt also standardmäßig über 100 Kilo, hast um die 1,90. Also je nachdem, was für eine Spielposition du halt auf dem Profi-Rugby ja...
Sehr interessant. Ich habe damals im Sportabitur meine 5. Prüfungskomponente, muss ich eine Präsentation machen. Ich hatte als Hauptfach Sporttheorie und Biologie. Und die Frage, die ich versucht habe zu beantworten in meinem Vortrag, war, inwieweit sich der Rugbysport in den letzten 30 Jahren verändert hat. Dann bin auf Nahrungsergänzungsmittel damals eingegangen. Wobei man ja heute weiß, dass es nicht, also auf jeden Fall nicht nur an solchen Mitteln liegt, eher auch gar nicht, muss man auch nicht nehmen, wirklich. Aber dass dass man feststellen konnte, dass sich die Körperform der Spieler so immens verändert hat, von 1996, das war damals 2012, also das war noch nicht so lang her, was sich da schon verändert hat, das war schon, da war Manu Tuilagi gerade in seiner Primetime, dass sich mit 18, 19 dieser große Riesentyp. Also wirklich, mit der gerade erwachsen geworden ist, muss ich dir vorstellen. Und der die Leute einfach alle auseinandergepflückt hat.
Ja, aber wirklich.
Und dann guckst du dir die Spiele von 1996, von 95 von der WM an. Und da sind die allen Spielern die Trikots zu groß. Ich meine, die waren auch
nicht der gute schön. Baumwollschnitt. Der gute alte Baumwollschnitt.
Gute Baumwollschnitt, der natürlich viel kaschiert hat. Also man wusste ja gar nicht genau, wie die Spieler darunter aussehen. Aber wenn du heute siehst, wie ein Spieler sich das Trikot auszieht, dann... Ja.
Dann, das ist eine zweite Haut, was sie. Also die Trikots sind jetzt nicht keine Säcke mehr wie damals, sondern es ist eine zweite Haut, dass man bloß nicht festgehalten werden kann. Aber erste Reihe bis also ne, 1 bis 15. Also wie die Props da aussehen, ey, das ist nicht mehr irgendwie Burger King Stammkundenkarte, hat da keiner mehr. Ey. Das ist holla die Waldfee.
Ja, also ich würde sagen, wer jetzt. Also ich nehme mich da jetzt auch absolut raus, weil ich kann mich damit jetzt auch gar nicht mehr vergleichen. Wenn du jetzt auf hohem Niveau in der ersten Reihe spielst,
das ist... Ja, du musst dir halt überlegen, Sammy, das sind ja halt, also das ist ja auch was bei den Fußballprofis ja, was da auch mal so extrem ist und was ich auch so extrem finde. Ja klar, wenn man halt Fußballfanatiker ist und da mitfiebert, dann möchte man seine Mannschaft, seinen Verein, seinen Lieblingsspieler so oft spielen sehen, wie es halt geht. Verstehe ich. Aber jetzt musst du überlegen, wenn du jedes Wochenende ein Spiel hast und jetzt beim Fußballprofitum ist es ja noch, wenn du jetzt erfolgreich bist, also nehmen wir mal Bayern München, hast du ja eigentlich noch den DFB-Pokal, du hast die Ligaspiele, Champions League und ich weiß nicht, was sonst noch an Spielen mitfallen würde jetzt, aber ich meine, du hast alle drei Tage hättest du ein Fußballspiel und das auf einem Niveau, wo Nuancen kleine Fehler ein Spiel entscheiden können. Also es geht ja ganz oft ja auch im Profisport ja nicht darum, wer ist jetzt wirklich der Bessere oder wer ist die bessere Mannschaft, sondern eigentlich geht es ja darum, wer macht dann weniger Fehler. Das ist ja also auch eine verrückte Denkweise, aber es geht ja überhaupt nicht darum, also ganz oft ist es, also jeder ist gut, jeder kann in der Liga, kann mit Ball umgehen, jeder kann aufs Tor schießen, jeder kann Kopfball. Jeder versteht oder hat ein grundlegendes Taktikverständnis. Die Frage ist ja, wie gut bin ich darin, dieses Grundwissen über 90 Minuten oder 80 Minuten aufrechtzuhalten? Und das Woche für Woche. Also alle Experten, die immer rumlaufen und sagen, ja, das, was die können, kann ich auch. Ja, vielleicht kannst du ein Spiel, vielleicht auch zwei Spiele auf dem Niveau mit dem Tempo mitgehen. Aber alle drei Tage oder wie lange hat Philipp Lahm jetzt gespielt? 20 Jahre lang auf dem Niveau? Alle drei Tage, 90 Minuten lang, plus ja. WM, plus Nationalmannschaft. Und das ist ja eigentlich das Pensum, was man ja abreißen muss. Und überleg mal, das sind jetzt drei Spiele, plus du trainierst ja auch noch. Ne? Du trainierst ja, du hast ja noch Trainingszeit.
Das muss man auch noch machen, ne? Scheiße.
Ja, also du spielst ja nicht nur, du trainierst ja auch noch. Und dann hast du noch deine Prehab, also deine Sachen, die du halt machst, damit du dich überhaupt gar nicht erst verletzt. Dann kommen halt noch deine Krafttrainingseinheiten. Also wir als Rugby-Spieler haben ja meistens noch ein bisschen extensivere Krafttrainingseinheiten, dass wir halt eben auch die Muskelmasse nicht abbauen während unseres Trainingspensums. Ja, das ist einfach alleine, nur dass du in der Lage bist, am Wochenende zu spielen, dass dich dahin hinbringst, ist halt extrem. Und dann kommt ja noch hinzu, wenn du dich jetzt verletzen würdest, und jetzt kommt dir wieder der Punkt mit der Kopfsache, du siehst ja die Verletzung nicht. Also eine Gehirnerschütterung siehst du ja nicht. Die kannst du sichtbar machen, indem du es misst, indem du halt solche Tests und Assessment machst. Aber, und das ist ja das Schlimme, Leute um dich herum, und das ist auch wieder so ein bisschen in dem Depression-Thema, was wir mal hatten, zu vergleichen, keiner sieht, dass du verletzt bist oder krank bist. Und dann sagen alle, ja, was bist du denn für eine Memme? Und wir sind ja mal ehrlich, bei uns im Rugby ist ja immer dieses, naja, wir gehen ja quasi erst vorm Feld, wenn wir halt nicht mehr richtig, oder wenn wir halt Arme und Beine ausgerissen bekommen haben, so gefühlt. Und diese Denkweise, die beißt sich ja komplett mit einer Kopfsache oder einer Kopfverletzung. Das ist ja komplett konträr. So, jetzt sagst du jemanden, jetzt habe ich auf die Mütze gekriegt, naja, dann stell dich mal nicht so an und du kannst doch weiter spielen. Und früher habe ich öfter mal so einen gegen den Kopf gekriegt. Ja, toll. So, herzlichen Glückwunsch.
Ja, es geht vielleicht ein, zwei Mal gut, ja, und dann denkt man sich, ja, klappt doch. Aber das ist wirklich. Ich finde, da so müssen wir echt gucken, dass wir ein bisschen. So, wie, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber so ein bisschen die Aufmerksamkeit hinführen. Ich meine,
sensibilisieren.
sensibilisieren. Ich meine, wenn du dir das auch in diesem Jugendbereich ansiehst, wenn du vor allem, wenn du die Altersunterschiede hast, ich meine, du hast, also nicht mal die Größenunterschiede, du hast ja dann, jedes Kind entwickelt sich anders, schnell. Und dann hast du auf einmal bei der U10 ein Kind, was schon 1,60 Meter groß ist, gegen ein anderes Kind, was, weiß ich nicht, noch 1,20 Meter groß ist. Und dann spielst du mit Vollkontakt.
Ja, finde ich nicht so schlimm. Das ist jetzt ja auch gar nicht, also ja, wenn du jemanden hast, der halt wirklich extrem gut ist, aber der läuft ja auch nicht mit dem Kopf voran rein. So, oder der andere, der, wenn du dem halt normal beibringst, dass man halt vernünftig tackelt, unterhalb der Schultergürtels, dann ist doch gar kein Thema. Also ich weiß nicht.
Ja, aber das ist mir natürlich wieder wichtig, dass wir die Grundarbeit, dass sie ausreichend.
Ja, aber du kannst ja auch diesen Sport, also der Sport trägt ja auch ein kalkuliertes Risiko in sich. Du kannst ja nicht jetzt prinzipiell davon ausgehen, nur weil du Rugby spielst, kriegst du eine Kopfverletzung. Nee, kriegst du nicht. Die Frage ist nur, wenn sowas passiert, wie gehe ich damit um? Das gleiche ist wie mit Schmerzmitteln. Wenn ich abhängig bin oder wenn ich halt überhaupt Schmerzmittel brauche, um auf den Sportplatz zu gehen, um überhaupt diesen Sport ausüben zu dürfen, ja, ist prinzipiell was falsch. So, aber ne, das ist die Frage, wie setze ich es ein, wozu setze ich es ein, wie mache ich es? Naja, mit dem Tackling, mit dem Training, genau das Gleiche. Wenn etwas passiert, ja, dann muss ich halt reagieren, beziehungsweise wissen, wie ich damit umzugehen habe. Aber nicht von vornherein alles immer so direkt in Watte und Schaumstoff packen. Nee, funktioniert nicht. Die Welt da draußen ist halt manchmal auch fies und gemein. Und auf dem Rugbyfeld ist es auch manchmal unfair, weil eine größer und eine kleiner ist. Ja, aber wie gehe ich damit um? Was mache ich?
Übrigens sehr interessant. Ich meine, wir haben jetzt darüber erzählt, wie das bei uns war. Da hast du vorher einen Test gemacht und dann wirst du von Offiziellen vom Platz genommen, um diesen Test auszuführen. Ich meine, wie ist denn das im Breitensport und im Jugendsport?
Gar nicht.
Und pass mal auf, ich habe was Interessantes gelesen in dem Abstract von Colin. Und zwar gibt es wohl eine App, die GET-App, GET-App, Gehirn erschüttert, Fragezeichen, am Platz testen und entscheiden.
Das ist cool.
Ja, das hört sich sehr interessant an. Das ist für so eine App, die sich noch nicht in der Entwicklung befindet, aber so in den Startlöchern, wo man noch viele Daten erheben muss.
Ja.
Aber das ist...
da kommen mal wieder irgendwelche Ullis um die Ecke und sagen dann wieder so, ja, aber was mit meinen Daten? Datenschutz, wo ist denn der Server?
Ich weiß nicht genau, inwiefern das mit den Daten funktioniert.
Der Nutzen ist doch viel größer. Weißt du, alle laufen mit dem iPhone durch die Gegend, wo alles getrackt wird und sich dann beschweren, dass man halt, wenn was Sinnvolles da ist, dann wieder irgendwelche Datenschutz.
Aber diesbezüglich kann man sich sicherlich mal informieren, wie ganz genau diese GET-App funktioniert. Aber hier geht es wohl um Symptomerfassung, Gedächtnistest, Reaktionstest, Testung der Augenfunktion und Gleichgewichtstest. Und man kann anhand dessen schon herausfinden am Platz oder im Training, ob eventuell eine Gehirnerschütterung vorliegt. Und das Ganze kann man wohl auch mit individuellen Vergleichswerten, also mit einem Baseline-Test, den man vorher machen kann, schon abgleichen. Aber es ist ganz interessant zu wissen. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass es das gibt. Und ich denke auch viele, die gesehen haben, dass das hier gepostet worden ist und einfach nur das gerepostet haben, denken, ja, das ist cool und sich gar nicht durchgelesen haben, was hier geht. Das ist, denke ich mal, doch eine ganz interessante Information, dass es da auch Möglichkeiten gibt, das selber zu überprüfen.
Ja. Ich finde, alles, was hilft, hat auf jeden Fall, oder was unterstützend oder erleichternd sein kann, auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Und das meine ich ja halt eben, wir informieren uns nicht vorhin. So, ja, klar, jetzt hat Colin da was gepostet und es gibt auch Return-to-Competition-Konzepte, aber was nutzt uns das, wenn wir uns nicht informieren? Also, ist richtig albern. Und das meine ich ja, dass die Leute einfach alles vorgetragen, also eigentlich müsste Colin, also es verlangen ja viele, Colin muss jetzt von Spieler zu Spieler gehen und denen erstmal erklären, was er denn da hingeschrieben hat. Anstatt, dass man sich selber mal auf den Arsch setzt und dieses Ding sich da nimmt und durchliest und dann daraus dann Sachen für sich ableitet. Nee, machen wir nicht. Oh, wirklich richtiger Wutbürger hier.
Kam die Wut wieder raus.
Ja, aber weiß ich auch nicht, ich bin richtig genervt in letzter Zeit.
Timo, aber ich finde, wir haben eine tolle Folge wieder zusammenbekommen, über wichtige Themen
gesprochen. Nachdem du eine versaut hast mit deiner schlechten Technik-Affinität.
Ja, ich glaube, das wollten die Leute auch gar nicht hören, wie sehr wütend du da warst. Deswegen
würde ich dir vorschlagen, die müssen das heute
am Sonntag.
Ja, wir sind fast live.
Fast live.
Ich glaube, so früh war noch nie eine Folge online. So brandaktuell.
Brandaktuell. Ja, guck mal. Ich sehe dich ja gerade per Videochat, dass dir die Sonne ins Gesicht scheint.
Ein bisschen.
Da. Fällt dir doch bestimmt was Produktives ein.
Ja, ich möchte auch übrigens, dass diese Folge Natron-Klopapier-Schwämme genannt wird. Bestehe ich drauf. Weil Sammy und ich, wir schicken uns immer so Informationen mal hin und her und so ein paar Themen hin und her. Auch jetzt immer in den Podcast, was wir besprechen könnten, dass wir so ungefähr uns ausmalen, in welche Richtung das immer geht. Und dann kriege ich eine Nachricht und da steht einfach Natron ganz dick drauf. Und denke mir so, hä, was ist das denn? Habe ich irgendwie so ein Virus jetzt wieder rübergeschickt bekommen oder so? Naja, dann habe ich es halt geöffnet, weil ich gesehen habe, es war eine Notizdatei. Öffne das Ding und das sind die ersten drei Worte: Natron, Klopapier, Schwämme. Und danach kommt erst Podcast. Also deshalb nennen wir diese Folge einfach jetzt Natron, Klopapier, Schwämme.
Lass mal so stehen.
So, Sammy, geht's spazieren. Schnauze voll jetzt.
Mach das.
Danke, trotzdem.
Wenn du Natron, Klopapier und Schwämme kriegst, kannst du sie mir rüber nach Hessen schicken.
Mach ich. Ich guck mal, was ich so, ob ich ein paar finde im Wald. Gut. Also, auf Wiedersehen, Sammy.
Timo, mach's gut. Viel Spaß.
Danke.
Ciao, ciao. Ciao.
Ich mach mal die Aufnahme jetzt hier zu, ne?
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.